Einen schönen guten Morgen. Und an der Stelle herzliche Grüße von den Heiligen aus Hünfeld an die Heiligen bei euch hier in Berlin. Ich denke, jeder von euch kennt dieses deutsche Sprichwort: Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die meisten jedenfalls. Ich denke, das ist sehr gut bekannt. Man kann schnell den Überblick verlieren. Ihr seid eine relativ junge Gemeinde. Unsere Gemeinde ist sehr gemischt. Wir haben wirklich sehr viele Junge. Wir haben momentan 6 Schwangere. Wir haben aber auch viele, die schon sehr lange mit dem Herrn gehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich verorte mich so ein bisschen im Mittelfeld. Manchmal kann man, wenn man längere Zeit mit dem Herrn geht, sich die Frage stellen, was ist eigentlich der Sinn des Ganzen? Wo ist wirklich die Mitte? Wo kommt es wirklich drauf an? Was darf ich auf gar keinen Fall verpassen? Weil wir haben so unsere Hoffnung auf so viele Dinge vielleicht schon gesetzt, sind oft genug enttäuscht worden. Man fragt sich, hoffentlich nicht zu spät, was ist der Sinn des Ganzen? Und das ist tatsächlich die Botschaft heute Morgen. Super demütiger Titel, oder? Was ist der Sinn des Ganzen? Das ist echt demütig und ich möchte, das ist ironisch gemeint, und ich möchte euch jetzt schon um Vergebung bitten. Das Problem liegt nicht am Titel, das Problem steht vor euch. Ich glaube wirklich, dass wir durch die Gnade Gottes uns heute mit dem Wesentlichsten beschäftigen, was wir überhaupt finden können in der Schrift. Und es liegt an mir, dass ich nicht in der Lage bin, vielleicht den richtigen Text zu finden und ganz sicher nicht die richtigen Worte, um das auszudrücken. Manche werden vielleicht sagen, ja, das ist doch ganz klar, der Herr Jesus konnte doch eine Antwort geben in Matthäus 22, als er gefragt wurde, was ist das wichtigste Gebot? Und dann sagst du jetzt, den Herrn zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit allem, was du bist, und den Nächsten wie dich selbst. Ja, das ist nah dran. Das ist das, was du tun sollst. Aber was ist der Sinn des Ganzen? Was macht Gott gerade? Welche Absicht verfolgt Gott? Und zwar über die ganzen Zeitalter hinaus. Die Bibel ist so ein großes Buch. Ich habe extra mal ein bisschen die Statistik bemüht. In der Schlachter 2000 haben wir 1189 Kapitel vor uns. Das sind 31.000 Verse, 740.000 Wörter und ungefähr 4,5 Millionen Zeichen. Und dann kann man schnell mal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Worauf kommt es denn wirklich an? Was darf ich, es tut mir leid, ich kann mich an deinen Namen erinnern, Robert, was darfst du auf gar keinen Fall verpassen? Weil du bist noch sehr jung. Und wo kommt es wirklich drauf an? Ja, ich stimme dir zu. Wo kommt es wirklich drauf an? Ich war ein bisschen überrascht, als ich die Predigt wieder durchgelesen habe, weil eingangs das Beispiel, das ist jetzt schon 7 Jahre her. In 2015 durfte ich in einem wunderschönen Staat sein, der heißt Kalifornien. Da schmunzelt jetzt jemand und ich weiß auch warum. Schmunzeln mehrere, die ganze Partei da links. Ja, aber es ist nicht das gelobte Land, das sage ich euch. Und in 2015 waren 2 Seelsorgekonferenzen fast gleichzeitig, ja, direkt hintereinander, in Südkalifornien. Und da war ein ganz, ganz lieber Bruder, den ich vorher nie kennengelernt hatte, der hat uns als Team ein Hotel gesponsert, einfach bezahlt, obwohl er mich und die anderen Jungs hier aus Berlin gar nicht kannte, damit wir an dieser Konferenz teilnehmen können. Und es war jetzt kein, was weiß ich, Ritz oder wie das heißt, oder irgend sowas ganz fancy, Adlon, aber es war wirklich, war schon ein feines Hotel. Und dann geschah was ganz Besonderes. Wir haben eingecheckt und dann sind wir in den Aufzug. Und der Aufzug war an der Außenwand dieses Hotels angebracht. Das heißt, es war selbstverständlich ein Glasaufzug. Du gehst fast aus dem Gebäude raus, bist aber in der Kabine. Und dann fährt das Ding hoch bis, also das Gebäude hat auf jeden Fall mehr als 20 Stockwerke. Und ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert ist. Ja, wir gingen höher und höher und höher. Ich rede jetzt nicht von Angst oder Problemen, ja, wegen Höhenangst. Ich rede davon, diesen Überblick, den man auf einmal gewinnen konnte. Ich war in meinem Leben, glaube ich, noch nie vorher, da muss man erstmal nach Amerika fahren, sowas zu erleben, in einem Aufzug, der außen am Gebäude angebracht ist. Die Amis sind einfach pragmatisch. Ja. Wenn man schon so ein Wunderwerk der Technik baut, warum dann einfach nicht außerhalb vom Gebäude? Und jetzt kommt der Grund, warum ich euch diese Einführung gebe. Die Stadt war L.A., Los Angeles. Und es ist keine Kleinstadt, das wisst ihr. Und wir waren, ich glaube, sogar Stunden unterwegs, bis wir zu diesem Hotel gekommen sind. Und sind die ganze Zeit, also Stunden ist übertrieben, aber mehr als eine Stunde, und sind nur durch L.A. gefahren. Und wir haben viel von L.A. gesehen. Wir haben jede Menge Kreuzungen und Autos und Straßen und auch Menschen, Plätze. Wir konnten viel in der Stunde von L.A. sehen. Aber als wir dann eingecheckt hatten und in diesen Aufzug gestiegen sind und der Aufzug sich Stockwerk für Stockwerk immer höher über die Stadt erhoben hat, auf einmal wurde alles, was wir vorher gesehen hatten an Details, wurde natürlich kleiner und auch ein Stück weit unwesentlicher. Aber das heißt nicht, dass das unwichtiger war, sondern als wir dann immer weiter hochgestiegen sind, auf einmal konnten wir Dinge sehen, die uns vorher, obwohl wir stundenlang in diesen Straßenzügen unterwegs waren, verborgen geblieben waren. Vor allem konnten wir zum ersten Mal das Zentrum wirklich sehen. Wir waren so lange in der Stadt unterwegs, wir haben das Zentrum nicht gesehen. Und auf einmal war es offensichtlich, ja, L.A. hat jetzt nicht so ein schönes Zentrum, aber hat auch einen Stadtkern mit High-Risers. Und auf einmal sehen wir das. Und das war nur möglich, indem wir uns leicht erheben. Und genau das ist mein Plan mit uns heute Morgen, dass wir uns in den geistlichen Helikopter setzen und mal ein bisschen Abstand gewinnen. Wir können nicht die 1189 Kapitel unmöglich zusammenfassen. Aber ich bitte wirklich den Herrn, dass er uns diese Gnade schenkt, einen Blick fürs Ganze zu kriegen. Damit, Robert, wir zwei das Wesentliche nicht verpassen, während wir hier unseren Weg über die Erde gehen. Der Text, den ich dazu gefunden habe, ist Titus 1. Titus schreibt Paulus an sein Kind im Glauben Titus und wir kommen gar nicht über die Einleitung hinweg. Wir werden nur die ersten zwei Verse anschauen. Die ersten vier Verse im Titusbrief sind im griechischen Grundtext oder auch im Urtext ein einziger Satz. Ja, Paulus kann sowas. Im Epheserbrief bringt das fertig 14 Verse, ein einziger Satz. Ja, das will ich nur als kleine Einschränkung geben. Wir können noch nicht einmal den ganzen Satz anschauen. Wir schauen uns nur die ersten zwei Verse an, ja, in Titus 1. Schlag bitte, wenn ihr sie dabei habt, und ich ermutige euch, immer eure gedruckten Bibeln dabei zu haben, damit ihr die gut kennenlernt. Ja, Beamer ist gut, gedruckte Bibel ist besser. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Ich möchte noch mal kurz mit uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir vor allem für die Verheißung, die du auf dein Wort gelegt hast, dass es schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert, dass es bis zu unserem Innersten vordringen kann und dass es auch nicht leer zurückkehrt. Und darauf setzen wir heute Morgen unsere Hoffnung. Herr, rede du zu uns und hilf uns wirklich, was zu verstehen von deinen Absichten, die zentral sind für jeden von uns. Schenk Gnade beim Reden, lass das Reden meines Mundes und auch das Trachten meines Herzens wohlgefällig sein, ja, vor dir, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Das war jetzt die Hälfte von einem Satz. Und wenn ich den Shane fragen würde, Shane, sag mir jetzt mal, was habe ich gerade gelesen? Das musst du jetzt einfach mal aushalten, weil wir zwei kennen uns schon ein bisschen. Dann wirst du wahrscheinlich kaum was antworten können. Stimmt's? Das ist so. Und das liegt natürlich an Paulus. Weil Paulus schreibt so konzentriert, da ist 0,0 Luft drin. Ich kann es auch nicht. Ja? Ich habe den Text jetzt schon ein paar Mal angeschaut, habe mich lang mit beschäftigt. Ich habe ihn mittlerweile einigermaßen im Kopf. Aber beim ersten Lesen, ausgeschlossen, ja, ich darf keine Exkurse machen, weil wir ganz viel vorhaben heute Morgen, aber das habe ich diese Woche schon mal hier in dem Raum gesagt, die Bibel hat wirklich keine Luft drin. Ja, wenn ich was erzähle oder wenn wir Artikel lesen, da ist immer viel Luft. Das ist auch gut für Übersetzer. Aber wenn man die Bibel liest, das kann niemand ad hoc übersetzen. Da ist keine Luft drin. Das ist so dense, ja, so komprimiert. Und deswegen ist vielleicht gut, wenn wir diesen Teil ein bisschen aufdröseln, wenn ich das Wort gebrauchen darf. Ja, es ist ja hier die Einleitung und die Einleitungen sind uns ja meistens relativ gut bekannt. Ausnahmslos nennt zum Beispiel Paulus in der Einleitung immer den Verfasser oder den Adressaten. Das macht er immer. Und dann, ja, dann nicken so zwei ältere Geschwister. Ich vermute mal, wenn ich sage, und Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil, dann werdet ihr sagen, ja, ja, und das sagt er auch immer. Und genau das führt dazu, dass wir die Einleitungen oft gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Versteht? Das ist halt die Einleitung. Das ist so das erlaubt mir jetzt das Wort Geplänkel am Anfang. Ja, wer bin ich und wen schreibe ich? Und das ist irgendwie immer so ein bisschen ähnlich. Und dann kommen wir doch mal bitte zur Sache. Und in dem Fall beim Titusbrief ist es wirklich fatal. Weil wir übersehen, wir würden eine der wesentlichsten Aussagen übersehen, die Paulus wahrscheinlich überhaupt in seinen Briefen gemacht hat. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi. Und ich will euch versuchen, ein bisschen Struktur zu geben, damit ihr diesen Halbsatz erfassen könnt. Er sagt eigentlich, er ist ja Knecht Gottes, Doulos, ja, er ist Leibeigener und er ist gleichzeitig Apostel Jesu Christi. Wenn ich euch jetzt fragen würde, für was ist der Apostel, Florian, dann sagst du, für? Ja, aber ein Apostel ist ja ein Herold, der hat ja was zu verkündigen. Was verkündigt, was muss Paulus, was drängt ihn? Natürlich, Paulus ist Apostel für das Evangelium. Ja? Und genau das beschreibt er jetzt hier in dem Mittelteil. Er redet von dem Glauben der Auserwählten Gottes, er redet von der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist, und er redet von der Hoffnung des ewigen Lebens. Das werden wir noch genauer anschauen, aber im Grunde genommen ist das eine dreifältige Umschreibung des Evangeliums. Okay? Und dieses Evangelium hat Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen. Schauen wir uns das konkret an. Also der Anfang ist klar. Paulus stellt sich vor, ich schreibe den Brief, ich bin Knecht Gottes, Leibeigener Gottes, aber Apostel Jesu Christi. Und jetzt bringt er diese drei Teile. Erstens, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes. Hier im Raum ist das, glaube ich, überhaupt gar kein Problem. Aber wenn, je nachdem, wo man hinkommt, man von Auserwählung redet, dann kommt schon so eine kleine Anspannung. Weil über Auserwählung wurde in der Kirchengeschichte, manche schmunzeln schon, auch hinter der Maske, da wurde so viel geschrieben und diskutiert und leider auch gestritten, bis in die heutige Zeit. Und ich kann euch schon beruhigen, ist heute gar nicht das Thema. Aber über eins sind wir uns, denke ich, alle bei Auserwählung einig. Wann fand das statt? Egal, wie ihr jetzt Auserwählung versteht. Wann fand Auserwählung statt? Natürlich. Oder sagen wir mal ganz vorsichtig, in der Vergangenheit. Und was Paulus hier tun möchte, ist, er möchte die Kernfacette des Evangeliums in der Vergangenheit beschreiben. In der Vergangenheit hat Gott erwählt. Ja, und ich mache auch kein Geheimnis draus. Ich glaube tatsächlich an eine persönliche Erwählung des Einzelnen vor Grundlegung der Welt. Ja, zum Heil, aber keine Angst, ich glaube auch hundertprozentig, wenn der Herr Jesus sagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium, Markus 1, Vers 15, dann meint er das ernst. Ihr, jeder und jeder draußen hier in Berlin hat Verantwortung, dem Evangelium Gehorsam zu leisten, zu glauben und umzukehren. Aber da sind wir uns einig, er beschreibt hier eine Facette des Evangeliums, nämlich das, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. Ja, das Evangelium, darf ich das so nennen, der Vergangenheit. Jetzt sagt Paulus, nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist. Einfache Frage, wann erkennen die Menschen das Evangelium? In der Jetztzeit. Jetzt erkennen wir das Evangelium. Und jetzt, ja, Erkenntnis der Wahrheit, das passiert jetzt, die der Gottseligkeit gemäß ist. Paulus beschreibt hier beides. Er beschreibt, wenn du so willst, was wir als Evangelisation verstehen. Das Evangelium wird jetzt verkündet. Menschen erkennen jetzt das Evangelium und sie erkennen es so, dass es der Gottseligkeit gemäß ist. Jetzt müssen wir mal einen Jüngeren unter uns rauspicken. Du erträgst das auch, gell? Du bist der?
Viktor.
Viktor, auch ein schöner Name, auch der Siegreiche. Viktor, sei ganz ehrlich, du darfst wirklich, gib keine dummen Antworten, gib nur einer, der heute was Dummes sagen kann. Was bedeutet Gottseligkeit? Amen. Die Antwort habe ich erwartet. Ja, Ehre dem Ehre gebührt. Paul Timplins Spruch ist, lehre deine Zunge zu sagen, ich weiß es nicht. Und das ist so. Das sind so viele kananäische Worte, so nennen wir das, ja, die sind so... Ja, das ist so wie eine Undercover-Sprache, ja, wie eine Geheimsprache, leider. Und man muss das übersetzen. Ja. Ich kann dir das ganz leicht übersetzen. Es sind zwei Worte, da kommt Gott drin vor und selig drin vor. Selig heißt so viel wie, boah, voll entspannt, richtig gut. Gottselig heißt, mit Gott total gut sein, total entspannt sein, in Gott selig sein, in Gott ruhen können. Macht das Sinn? Also, sind deine Eltern hier? Ja. Wenn du mit deiner Mama keinen Stress hast, das verstehst du, oder? Wenn mal richtig alles gut ist zu Hause. Und erlaub mir bitte diese flapsige Übersetzung. Gottseligkeit heißt, mit Gott keinen Stress haben. Mit Gott versöhnt sein durch das Blut Jesu Christi. Wenn du das erkennst, wenn du weißt, dass Jesus Christus alles aufgeboten hat, um dich mit einem heiligen, lebendigen, jeden Tag über Sünde zürnenden Gott auf ewig zu versöhnen, dann darfst du das schmecken. Gottselig. Das beginnt jetzt schon. Ja, jetzt erkennen Menschen das Evangelium und jetzt erkennen sie auch, was das heißt, diesen Frieden, von dem der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 4 schreibt, den Stück für Stück fassen zu können. Das passiert in der Jetztzeit. Das, Viktor, ist die Wirkung des Evangeliums im Jetzt. Ja, in der Vergangenheit hat Gott erwählt, jetzt erkennen Menschen ja, das Evangelium, was der Herr Jesus Christus wirklich gemacht hat und werden gottselig. Aber du bist noch ein jüngerer Kerl und eins sage ich dir, ich weiß nicht, wo du stehst, aber wenn wir den Herrn Jesus kennengelernt haben und wir sind wiedergeboren und die Schuld ist uns vergeben, aber wenn das jetzt der ewige Zustand wäre, das wissen die, die schon ein bisschen älter sind, das wäre tragisch. Es gibt und es muss auch noch eine Facette des Evangeliums geben, die in der Zukunft liegt. Und genau davon spricht Paulus hier auch. Ja, nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist, die Facette des Evangeliums in der Gegenwart, in der Hoffnung des ewigen Lebens. Das ist keine Hoffnung im Sinne von, naja, ich hoffe mal, dass morgen schönes Wetter wird. Das ist nicht die biblische Hoffnung. Ja, morgen wird übrigens kein schönes Wetter. Ja, sondern diese Hoffnung ist eine sichere Hoffnung aufgrund dessen, was Gott uns zugesagt hat und Jesus Christus getan hat. Aber da liegt noch ein Teil des Evangeliums in der Zukunft. Weil, Viktor, das kann ich dir sagen, ich bin jetzt alt genug, dass ich mich freue, wenn der Tag kommt, dass ich frei bin von meinen eigenen Sünden, auch von den sündigen Begierden, dass ich auch frei bin von den Konsequenzen der Sünden anderer, unter denen ich und ihr zu leiden habt, dass ich mich auch freuen kann, dass wir so eine Gemeinschaft haben können, wie es eigentlich sein soll, in erlösten Beziehungen. Wo wir ganz transparent voreinander sein können, sich keiner mehr irgendwie über den anderen heben will, keiner den anderen verurteilt, wo wir wirklich in Harmonie miteinander leben. Ein Stück weit sollte man das jetzt schon in der Gemeinde erleben können, aber das wisst ihr alle, so ganz ist das noch nicht. Aber der Tag wird kommen, wo Gott unser Gott ist und wir sein Volk sein werden und wir wirklich zu dieser endgültigen Ruhe einkehren werden. Und das ist die Hoffnung des Evangeliums, was noch in der Zukunft liegt. So. Wir sind noch gar nicht bei der Auslegung. Wir sind erst mal am Verstehen, was für Wahrheiten Paulus in so einen Halbsatz in der Einleitung vom Titusbrief packen kann. Also er ist Knecht Gottes, er ist Apostel Jesu Christi. Für was? Fürs Evangelium. Dieses Evangelium ist so groß, dass es einen Teil gibt, den es in der Vergangenheit schon gelegt wurde, der Grund wurde schon gelegt. Da gibt es einen Teil, der spielt sich jetzt ab. Menschen kommen zur Erkenntnis der Wahrheit und werden gottselig. Du kannst es deinen Jungs jetzt übersetzen, ja, mit den Eltern keinen Stress haben, mit Gott keinen Stress haben. Und es gibt auch einen Teil des Evangeliums, der noch in der Zukunft liegt. Aber der Satz ist ja noch nicht zu Ende. Und dieses Evangelium, für das Paulus als Herold, als Apostel eingesetzt ist, dieses Evangelium hat Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen. Und das ist der Kern, auf den ich überhaupt hinaus will. Aber Jane, du bist, glaube ich, ganz bei mir. Ich kann nicht einfach über den Satz reden, wenn wir den Rest noch nicht einmal angeschaut und verstanden haben. Aber da sind wir jetzt, glaube ich, eingenordet. Es geht um Paulus, er hat was zu verkünden, er hat das Evangelium zu verkünden. Das Evangelium ist riesig, Facette der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und dieses Evangelium hat Gott, der nicht lügt, vor Zeitalter ewig bereits verheißen. Und jetzt beginnt die Predigt. Die Predigt hat drei Teile und stellt drei Fragen. Die erste Frage, und die ist leicht zu beantworten, wann gab Gott die Verheißung des Evangeliums? Ich möchte, dass ihr die Antworten alle von der Schrift seht, weil ich habe euch nichts zu sagen, habe keine Autorität in mir. Wann hat Gott die Verheißung des Evangeliums gegeben? Und wenn wir das verstehen, können wir schon ein paar Anwendungen rausziehen. Zweite Frage, wem hat Gott die Verheißung des Evangeliums gegeben? Ja, ich darf mal Ruth und Heike, kann mich noch an die Namen erinnern, darf euch mal ein bisschen angucken. Wem hat Gott diese Verheißung gegeben? Und dann die dritte und das wird die wichtigste Frage, warum? Warum hat er diese Verheißung gegeben? Erste Frage, wann hat Gott die Verheißung gegeben? Ganz leicht zu beantworten, weil es steht im Text. Willst du sagen? Ja, in der Vergangenheit. Und wie weit in der Vergangenheit? Er schreibt hier am Ende von Vers 2, vor ewigen Zeiten. Wenn du es wörtlich übersetzen würdest, steht hier im Griechischen, vor Zeitalter ewig. Also die Bibel denkt in Zeitaltern, ja, in Epochen, Dispensationen, ganz kompliziertes Wort, aber es sind halt Epochen, sagen wir mal. Und Paulus will sagen, dieses Evangelium hat Gott proklamiert, bevor die Epochen, also bevor alles, was zeitlich ist, überhaupt begonnen hat. Boah. Das heißt, der Herr hat das Evangelium schon vor der Schöpfung verheißen, oder? Ich will euch von nichts überzeugen, ich will einfach nur, dass ihr dem Befund der Schrift glaubt. Gott hat das Evangelium schon verheißen, bevor alles, was zeitlich ist, und Menschen sind zeitlich, oder wenn ihr an die Sechstageschöpfung denkt, alles, was in den sechs Tagen entstanden ist, ist zeitlich. Es hat einen Anfang, hat sogar ein Ende, außer den menschlichen Seelen. Ja. Aber die Materie, die wird in einem riesen Brand zusammengerollt werden, wenn er einfach nur seine Kraft wegnimmt. Die Teilnehmer vom Konfliktlösungsseminar wissen jetzt mehr. Ja. Es ist alles zeitlich, was wir hier sehen. Und Paulus sagt, Gott hat dieses Evangelium schon vor der Schöpfung verheißen. Wenn es vor der Schöpfung war, dann war es ganz sicher auch vor dem Sündenfall. Einverstanden? Und ich hoffe, ihr bekommt jetzt, die Schwaben sagen, schon ein bisschen ein Geschmäckle, wo die Reise hingeht. Echt jetzt? Gott hat dieses Evangelium schon vor dem Sündenfall verheißen. Ich kenne dich überhaupt nicht, Robert. Wir haben uns jetzt, sehen uns jetzt zum zweiten Mal. Aber ich weiß nicht, wie du bislang über das Evangelium nachgedacht hast. Vielleicht, weil du bist noch viel jünger als ich, vielleicht geht dir es ja genauso wie mir in deinem Alter. Ich war nämlich so naiv und dachte, ja, also als der Sündenfall war, da musste halt ein Notfallplan her. Und da hat die Dreieinigkeit die Köpfe zusammengesteckt, erlaub mir bitte, dass ich jetzt mal so rede, und hat sich gedacht, naja, dann kriegen wir das schon wieder hin. Und Christus war bereit, für die Sünde der Menschen zu sterben. Aber ich glaube, wir merken gerade, so war das nicht. Ja? Das ist kein Notfallplan. Das ist nach Titus 1 offensichtlich ausgeschlossen. Offensichtlich muss ja der Sinn des Evangeliums demnach dann auch ein anderer sein, als einfach nur ein Rettungsplan. Ich will jetzt keine Handzeichen von euch sehen. Aber es würde mich schon, ehrlich gesagt, sehr interessieren, wie die Antwort auf die Frage ausfallen würde, wenn ich euch alle fragen würde, wer dachte bis vor 5 Minuten noch, das Evangelium ist der Rettungsplan als Antwort auf den Sündenfall. Der Rettungsplan Gottes als Antwort auf den Sündenfall. Brauchst du dich jetzt nicht melden. Aber ich glaube, der eine oder andere hätte sich gemeldet. Und das stimmt nicht. Er hat dieses Evangelium und das ganze Evangelium der Vergangenheit und der Gegenwart und der Zukunft vor Zeitalter ewig proklamiert. Und das, jetzt kommen schon die ersten Anwendungen, aber die richtige Anwendung kommt heute erst ganz am Schluss. Das bringt schon mal 2 Anwendungen. Erstens, das Evangelium von Jesus Christus ist keine Idee, die Gott im Laufe der Zeit irgendwie entwickelt hat. Weil es ist vor Zeitalter ewig schon festgelegt worden. Das hat Gott nicht entwickelt. Und es ist schon gar nicht eine Reaktion auf das sündige Verhalten des Menschen. Und zweitens, wenn das Evangelium so alt ist, das ist übrigens technisch falsch ausgedrückt, weil es ist ja ohne Zeit, vor Zeitalter ewig. Bevor die Zeit überhaupt begann, hat Gott dieses Evangelium schon programmiert. Wenn dieses Evangelium, erlaubt mir das, ich kann es nicht anders ausdrücken, als Mensch so alt ist, dann gehört das ohne Frage zu den wichtigsten Botschaften, wahrscheinlich zu den wichtigsten, was wir überhaupt verstehen können von Gott. Versteht, wenn das so alt ist und wenn die Dreieinigkeit schon vor Zeitalter ewig das Evangelium verkündigt hat, dann ist das wahrscheinlich eine der höchsten Erkenntnisse, die ein Mensch überhaupt fassen kann, dieses Evangelium. Das Evangelium ist nicht einfach nur die Eintrittskarte in den Himmel. Aber da spreche ich vielleicht nochmal drüber. Zweite Frage, wir sind schon beim zweiten Punkt. Wem gab Gott die Verheißung des Evangeliums? Ja, wenn man eine Verheißung gibt, Viktor, ja, eine Verheißung braucht immer einen Sender und einen Empfänger. Das ist normal. Ja, wenn ich eine Verheißung gebe, wenn ich was verspreche, ich weiß nicht, ob dir was für Weihnachten versprochen wurde. Keine Ahnung. Manchmal machen, wenn Eltern sehr unweise sind, dann machen die sowas. Ja. Aber dann gibt's jemanden, der hat die Verheißung losgeschickt, ja, der hat was versprochen, aber dir ist bestimmt schon mal was versprochen worden, nicht unbedingt zu Weihnachten. Ja. Und du warst der Empfänger. Ist doch normal, oder? Ja, wie heißt du? Katja, du erträgst das jetzt auch mal. Katja ist nicht so senil und verheißt, proklamiert irgendwas ins Blaue hinaus, ohne dass die Verheißung jemandem gilt. Das ist ausgeschlossen. Richtig? Einfache Frage an euch alle. Wem gibt Gott die Verheißung des Evangeliums? Jetzt denkt man nicht nach und redet mal so, wie ihr vor 5 Minuten noch geredet hättet, als ich euch noch nicht darauf hingewiesen habe, dass das Evangelium ja schon vor Zeitalter ewig verheißen wurde. Was ist denn die Standardantwort, wenn wir gefragt werden oder über die Frage nachsinnen, wem gilt die Verheißung des Evangeliums? Jonathan, jetzt ein guter Mitspieler.
Standardantwort den Menschen?
Natürlich. Die Standardantwort ist uns. Uns gilt die Verheißung des Evangeliums. Wir sind doch so wichtig, oder? Schau ans Kreuz. Ich wundere, jetzt ist es da. Ja, während dem Seminar haben wir kein Kreuz hier gehabt. Auch das ist nicht wichtig. Aber hier, schau ans Kreuz. Also ich rede von dieser Woche. Schau ans Kreuz. Ich habe das auch schon mal diese Woche hier gesagt. Schau ans Kreuz und dann siehst du, wie wertvoll du bist. Hast du den Satz schon mal gehört? Ja, schau ans Kreuz und da siehst du, wie Gott, ja, was er aufwenden musste. So wertvoll bist du. Er ist bis zum Äußersten gegangen, hat sein Leben hingegeben. Ihr Lieben, das ist noch nicht immer das Evangelium. Das ist mindestens eine falsche Lehre. Ich will nicht mehr sagen, ich will nicht ihr Lehre sagen, das wäre zu viel gesagt, aber es ist eine falsche Lehre. Der Herr Jesus hat nicht das Leben für uns gegeben, weil wir so wertvoll sind. Der Herr Jesus hat das Leben für uns gegeben, weil er uns so wert geachtet hat. Jetzt denkst du, ich spiele mit Worten, das ist ein diametraler Unterschied. Das ist fast das Gegenteil. Der Herr Jesus musste nicht sein Leben für uns geben, weil du ja so unwahrscheinlich umwerfend wertvoll bist. Und er wollte diesen Wert nicht verlieren. Weißt du, was die Wahrheit ist nach Gottes Wort? Du und ich waren Feinde geworden. Nebenbuhler Gottes. Die Herrlichkeit, die eigentlich Gott zusteht, ist die ganze Zeit ein Kampf um Herrlichkeit. Da haben wir auch im Konfliktlösungsseminar lange drüber nachgedacht. Die Herrlichkeit, die Gott eigentlich zusteht, die wollen wir jetzt für uns selber erhaschen. Die wollen wir für uns haben. Ja, darf ich euch mal sagen, was man samstags abends bei Andresens im Fernsehen guckt? Nein, das stimmt gar nicht. Das war eine völlige Übertreibung. Aber irgendwie sind wir gestern auf Wohnmobile gekommen und wir haben uns noch ein paar Wohnmobile angeguckt. Aber wisst ihr, was für Wohnmobile uns... Also, ich habe nicht das Geld dafür und das weiß ich, du hast es auch nicht dafür. Aber wisst ihr, was wir uns für Wohnmobile angeschaut haben? Die 10 wahrscheinlich teuersten Wohnmobile der Welt, vermutlich. Ja, die Nummer 1 ging bei $400.000 los. Die Nummer 10 endete bei über 3 Millionen. Das Ding hat einen Pool und Grillplatz oben auf dem Ausfahrbar auf dem Wohnmobil. Ja, das ist schon schräg. Aber wisst ihr, warum wir uns das angucken? Weil wir Herrlichkeitsjunkies sind. Das musst du dir selber übersetzen. Das ist aber Deutsch. Ja. Wir sind für Herrlichkeit gemacht, Viktor. Wir müssen uns begeistern. Das hast du schon jedes Weihnachten erlebt. Boah, was gibt's zu Weihnachten? Wir müssen uns begeistern. Du nennst das Begeisterung, die Bibel nennt das Anbetung. Warum ist das so? Das ist deine Identität. Du musst das tun. Warum? Weil du bist ein Geschöpf des lebendigen Gottes. Und Gott will, dass du die Fähigkeit hast, dich für Jesus Christus zu begeistern. Du lachst und ich lache auch, weil weißt du, was die Wahrheit ist? Wir begeistern uns für ganz andere Dinge. Wir begeistern uns für ein iPhone 13 oder wo sind wir jetzt? Keine Ahnung. 14, 15? Ja, wir begeistern uns für ein Samsung 20, 30, 40, ja, wenn wir sie erleben. Wir begeistern uns für lauter Sachen, die uns dienen die ganze Zeit. Das ist Römer 1. Das war jetzt ein kleiner Exkurs. Wie heißt du, ja, der sich am Bart kranzt? Ja, du?
David,
das war nur für dich. Weil wir haben es noch nie, also ich habe dich noch nie bewusst gesehen. David, das war nur, um dir, dich so ein bisschen mit reinzunehmen, was bei uns in der Seelsorge ständig wiederholt wird. Wir sind Anbeter. Wir müssen anbeten. Das ist unsere Identität. Gott hat dich und mich so gemacht, weil wir für Gott gemacht sind. Alles ist aus, durch und für ihn hingeschaffen. Und deswegen hat David Gott dir und mir die Fähigkeit gegeben, sich zu begeistern. Und eigentlich sollten wir uns so, wie wir für 3,5 Millionen Euro oder Dollar Wohnmobile schwärmen, so sollten wir uns für Christus begeistern. Aber das tun wir von Natur aus, das meine ich wirklich wörtlich, von unserer gefallenen Natur aus, machen wir das nicht. Weißt du, was du und ich uns wirklich begeistern? Für uns selbst. Ja? Wir sollten eigentlich durch die Schöpfung und durchs Evangelium uns für ihn begeistern, ihn verherrlichen, aber wir sind Feinde geworden. Das Evangelium ist nicht, wir sind nicht die Adressaten des Evangeliums. Wir denken so. Ja? Wir können gar nicht anders denken. Jonathan, du bist in der Musik unterwegs und die Ristos, sind die heute da? Schade, aber ja, preis den Herrn für solche Geschwister, die so Musik ja, zur Ehre Gottes machen. Und danke auch an euch beide. Ja, ist ein Hochgenuss. Aber ihr Lieben, die Frage habe ich euch ja schon gestellt, ihr kennt das schon. Wie viele Lieder singen wir, die von dem Nutzen des Evangeliums für uns Menschen handeln, was er an uns getan hat, wo wir ihm natürlich auch dankbar für sind. Wie viele Lieder singen wir davon? Unzählige. Wahrscheinlich die meisten drehen sich als um dieses, was bringt mir das? Richtig? Oder was hat mir das gebracht? Und ihr müsst, ihr Lieben, wenn ihr die Predigt, und nicht die Predigt, sondern den Text verstehen wollt, ihr müsst euch heute ein bisschen erheben und weiterdenken als was bringt das Evangelium mir? Ihr müsst tatsächlich, um das wirklich zu verstehen, heute vielleicht zum ersten Mal die Frage stellen, was bringt das Evangelium dem Herrn Jesus oder der Dreieinigkeit? Denn die Verheißung des Evangeliums hat Gott gegeben vor Zeitalter ewig, bevor Viktor und Katja und Mike und Co. überhaupt da waren. Wir sind nicht die Empfänger des Evangeliums. Wir spielen sogar noch nicht mal die Hauptrolle bei diesem Evangelium. Wer war denn nur der Empfänger des Evangeliums? Wir haben die Frage, das ist der zweite Teil der Predigt, wir haben sie noch nicht geklärt. Jetzt kommen manche, jetzt spielt mal mit, Jonathan hat mitgespielt, ja, dann kommen die Nächsten, ja, das hat Gott bestimmt im Himmel verheißen, und wer war im Himmel? Ja, da war diese ganze Engelswelt. Da hat er das vor den ganzen Engeln ausgebreitet, was er im Herz hatte. Wirklich. Wann hat Gott das Evangelium verheißen? Was war die Antwort 1 auf die erste Frage? Vor Zeitalter ewig, also bevor alles, was zeitlich ist, überhaupt begonnen hat. Was sind denn Engel? Engel sind geschaffene Wesen. Und sobald was geschaffen wird, ist es zeitlich. Es ist nicht wie Gott. Die Engel waren nicht in ewiger Vergangenheit bei Gott. Das ist eine falsche Information. Ja? Die Engel sind geschaffen und ich weiß es nicht wann, aber es gab definitiv eine Schöpfung vor der Schöpfung. Und es gab einen Sündenfall vor dem Sündenfall. Das sollte euch nicht überraschen, das wisst ihr. Ja? Die unsichtbare Welt, der dritte Himmel, wenn du so willst, der mineralische Garten, so nennt das Arnold Fruchtenbaum aus Hesekiel 28 oder Jesaja 14, da wird er beschrieben, diese Schöpfung gab es vor der Schöpfung. Und den Sündenfall Satans, Luzifers, des Morgensterns, der eigentlich das Höchste der geschaffenen Wesen, voller Herrlichkeit auch, ja? Voller Schönheit, voller Weisheit war. Und er sollte wirklich ganz oben am Berg Gottes sein und über dem Thron schirmend wirken. Und das war Satan nicht genug. Er wollte die Herrlichkeit, die alleine Gott gebührt, die wollte er für sich selbst haben. Und das war sein Sündenfall. Und genau so hat er uns versucht. David, jetzt spreche ich dich wieder an. Dich und mich. Wir sind Herrlichkeitsjunkies. Das ist unsere Identität, weil wir für Gott gemacht sind. Wir sollen uns für ihn begeistern und nicht für die Karrierebahn oder für Age of Empire oder was auch immer gerade bei dir auf dem Schirm ist. Oder Minecraft oder was auch immer. Ich stoche einfach mal. Nee, dann bist du noch verschont geblieben. Aber für irgendwas begeisterst du dich auch. Irgendwas. Autos, Fußball, Baseball, Basketball. Irgendwas ist es. Surfen. Ja. Und diese Begeisterung sollten wir eigentlich für ihn haben. Und so, ja, ihn anbeten. Und so wollte Luzifer sich selbst anbeten, ist gefallen und auf die Art und Weise versucht er uns. Das war wieder ein kleiner Exkurs. Engel sind geschaffene Wesen, die haben einen Anfang. Das Evangelium von Jesus Christus, ist aber vor Zeitalter ewig verheißen worden, bevor es überhaupt Engel gab. Also jetzt, und jetzt muss die richtige Antwort kommen, wem, eine Verheißung braucht ja einen Sender und einen Empfänger, richtig? Wem galt die Verheißung des Evangeliums? Viktor?
Selbst.
Hervorragend. Du bist schon ein guter Theologe. Es war nur einer da. Es war nur einer da. Aber streng genommen, und deswegen ist es gut, wenn man durchgängig eine gute Theologie hat. Gott besteht, es ist, wie viele Götter sind es? Ein Gott. Aber in wie vielen Personen besteht dieser Gott? In drei Personen. Und deswegen kann die Verheißung des Evangeliums vor Zeitalter ewig einen Sender und einen Empfänger haben. Der Vater vor Zeitalter ewig verheißt dem Sohn eine Braut. Der Vater will den Sohn verherrlichen und verheißt ihm eine Braut. Der Sohn denkt an nichts anderes, wie den Vater zu lieben und zu verherrlichen, das, was wir von Natur aus gar nicht mehr können. Wir denken nur die ganze Zeit an Selbstverherrlichung. Das ist so. Die ganze Zeit scanne ich die Welt und überlege, wie nützt mir das? Wie dient mir das? Wie kann ich mich damit verherrlichen? Aber die Dreieinigkeit kennt das nicht. Sie ist absolut rein. Da ist Licht und kein Schatten, noch Wechsel des Lichts. Das heißt, der Vater verheißt dem Sohn eine Braut, die Gemeinde Jesu, die Erlösten sind die Braut des Sohnes und will so den Sohn verherrlichen. Und was sagt der Sohn? Vater, ich werde dich verherrlichen, indem ich den gebührenden Brautpreis bezahle. Der Vater erwählt dem Sohn dann vor Zeitalter ewig eine Braut. Er wählt sie für ihn aus. Das ist ganz biblisch, dass der Vater die Braut wählt. Und was macht der Sohn? Der Sohn will den Vater verherrlichen. Und der Sohn kommt in diese Welt. Man muss die orientalische Hochzeit ein bisschen verstehen, um diesen Ritus nachvollziehen zu können. Der Sohn kommt in diese Welt und bezahlt den Brautpreis. Und verherrlicht so den Vater. Und was macht der Vater jetzt? Jetzt führt der Vater die Braut dem Sohn im Jetzt, in der Jetztzeit Stück für Stück zu. Und was macht der Sohn? Der empfängt die Braut. Und nichts, Debbie, das weißt du und das glaubst du, nichts von dem, was der Vater dem Sohn schenkt, wird der Sohn verlieren. Und ihr Lieben, das, der Exkurs muss jetzt auch sein, das ist das stärkste Argument für Heilssicherheit. Nicht, dass ich so toll bin und schon gar nicht, dass ich an ihm festhalte, sondern weil ich aus lauter Güte und aus lauter Gnade das Geschenk des Vaters an den Sohn bin. Und der Sohn verliert nichts, was der Vater ihm schenkt. Aus Liebe zum Vater und ja auch zu uns Menschen. Aber das Erste, und ich hoffe, das wird klar heute, wir sind im Fahrstuhl und wir sind jetzt schon im 15. Stock. Das Erste, es geht um die Verherrlichung Gottes untereinander. Diese Idee, sich mit dem Evangelium zu verherrlichen, ist die Idee Gottes zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Alle drei sind beteiligt in diesem ewigen Rettungsplan. Um sich selbst Ehre zu machen, ja, ob der, das will ich gleich beantworten mit der dritten Frage, warum gibt er diese Verheißung? Wir haben die erste Frage geklärt. Das Evangelium ist ein bisschen älter als der Sündenfall. Ein bisschen älter als Jesu kommen und sterben, auch ein bisschen älter als der Sündenfall, sogar älter als die Engel und der erste Sündenfall. Das Evangelium war vor Zeitalter ewig. Wem gilt das Evangelium? Es ist nicht als erstes für Menschen, es ist für Gott. Es ist eine Verheißung innerhalb der Dreieinigkeit. Und jetzt die letzte Frage, und das ist der letzte Punkt schon der Predigt. Warum? Warum gibt Gott vor Zeitalter ewig diese Verheißung innerhalb der Dreieinigkeit? Warum macht er das? Warum tut er das? Ich möchte dazu einen kleinen Exkurs machen in Johannes 17. Schlag bitte schon mal Johannes 17 auf. Aber das ist schon mal klar und die Antwort, denke ich, kann sich jetzt jeder geben. Wenn das Evangelium tatsächlich, oder wenn die Erlösung des Menschen, wir reden mal kurz über unsere Bestimmung. Was ist die Bestimmung des Menschen? Was ist das Wichtigste für uns? Ich habe doch die Frage überschrieben, diese Predigt überschrieben mit, was ist der Sinn des Ganzen? Henry, jetzt habe ich den Namen drin. Ja. Was ist der Sinn des Ganzen? Und wenn ich dich natürlich nicht, du bist auch ein schlaues Köpfchen und bist schon lange mit dem Herrn unterwegs. Aber wenn ich den einen oder anderen vor einer halben Stunde gefragt hätte, was ist der Sinn des Ganzen? Was ist das Wichtigste in diesem Leben? Dann hätten nicht wenige geantwortet, ja, den Herrn Jesus kennenlernen, gerettet werden, oder? Das ist doch das Wichtigste, was überhaupt ein Mensch fassen kann. Die Erlösung des Menschen ist überhaupt das Zentrum. Nein, ist es nicht. Ihr Lieben, wenn das wirklich der Sinn des Lebens wäre, erlöst zu werden, dann hätten Adam und Eva vor dem Sündenfall noch gar keinen Sinn im Leben gehabt. Hast du soweit schon mal gedacht? Da wäre das Leben vor dem Sündenfall sinnlos gewesen, wenn die Erlösung der Sinn des Lebens wäre. Aber der Herr Jesus hat, oder Gott selbst hat gesagt am sechsten Tag, und siehe, es war sehr gut. Die Schöpfung war sehr gut, hat nichts gefehlt. Ist verständlich? Also die Erlösung, wir sind im Aufzug, aber wir sind noch nicht bei Stock 20, wir sind noch bei 15. Und das haben wir jetzt auch geklärt, die Erlösung des Menschen. Und das, wisst ihr, ich bin da so ein bisschen missionarisch mit dieser Botschaft, weil ich bin ehrlich gesagt so am Anfang meines Glaubenslebens erzogen worden. Ich bin wirklich auf dieses Gleis gesetzt worden, der Mensch und seine Erlösung ist der Mittelpunkt und Gott dreht sich buchstäblich in seinem Evangelium um die Erlösung des Menschen. Und das ist so falsch. Und das klärt Paulus unter anderem hier, damit räumt er in Titus 1 auf. Nein, das stimmt nicht. Wir sind nicht die Mitte. Wir sind noch so ein bisschen wie vor Kopernikus. Wir denken, wir sind die Mitte. Wir sind es nicht. Da ist was viel Helleres und viel Mächtigeres. Und das ist ein Sinnbild auf diese Zentralität der Botschaft. Wirklich in der Mitte unseres Sonnensystems. Und das ist nicht die Erde. Wir, das darf ich jetzt schon mal sagen, das habe ich die Woche schon mal gesagt und ich sage es noch einmal, wir sind ja das Geschenk des Vaters an den Sohn, was er vor Zeitalter ewig erwählt, ja, berufen hat. Jetzt zieht er diese Braut zu dem Sohn und am Ende, was wird denn am Ende passieren? 1. Korinther 15. Da wird der Sohn diese Braut nehmen, das Geschenk des Vaters, für das er den Brautpreis bezahlt hat, um den Vater zu verherrlichen. Er wird die Braut nehmen und wird sich selbst mit der Braut dem Vater übergeben. Und so wird Gott alles in allem sein. Merken wir langsam, wo es hingeht. Wir sind nicht der Mittelpunkt. Warum hat Gott dieses Evangelium vor Zeitalter ewig verheißen? Ich mache die These und dann den Beweis. Die These ist, zur Verherrlichung seiner selbst. Gott benutzt das Evangelium, um sich selbst zu verherrlichen. Und er darf das, weil bei ihm ist nichts Böses. Wir kennen das nicht. Ja? Wenn ich sage, ich bin dazu da, um mich selbst zu verherrlichen, dann ist das immer böse. Bei Gott ist das nicht böse, weil er ist Licht. Bei ihm ist kein Schatten noch Wechsel des Lichts. Wenn er sagt, ja, das ist der Sinn des Ganzen, meine Verherrlichung, dann darf er das. Und schaut bitte, was der Herr Jesus in Johannes 17 in dem längsten in der Schrift aufgezeichneten Gebet des Sohnes Gottes mit dem Vater bespricht. Ja, der Herr Jesus redet hier in Johannes 17 mit seinem Vater. Und zur Einordnung, ja, ab Kapitel 13 im Johannesevangelium ist klar, der Herr Jesus geht jetzt ans Kreuz. Und ab Kapitel 13 sind es die Abschieds- oder Trostreden. Und jetzt hier in 17 ist das wie der Höhepunkt. Ja? Also er bereitet die Jünger auf sein Abscheiden vor, weil sie hatten ein ganz anderes Programm im Kopf. Und jetzt redet der Herr Jesus mit seinem Vater. Und wir können nicht Johannes 17 anschauen, außer die Verse 4 und 5. Was ist der Sinn des Ganzen? Es war eben die These, die Verherrlichung Gottes. Der Vater verherrlicht den Sohn mit einer Braut. Der Sohn verherrlicht den Vater, indem er diese Braut den Brautpreis bezahlt. Der Vater verherrlicht den Sohn, indem er ihm die Braut zuführt. Der Sohn verherrlicht den Vater, indem er diese Braut empfängt. Und am Ende der Zeiten wird der Sohn sogar den Vater daran verherrlichen, dass er sich selbst mit der Braut dem Vater übergibt. Und so wird Gott alles in allem sein. Jetzt sagt der Herr Jesus in diesem Gebet, achtet mal darauf, kennt ihr Tim Kelly? Wer kennt Tim Kelly? Habt ihr das Wort prüfendes Lesen schon mal gehört? Wenn ihr Tim Kelly kennt, kennt ihr prüfendes Lesen. Achtet mal darauf, welches Wort am häufigsten in den zwei Versen jetzt vorkommt. Kapitel 17, Vers 4 und 5. Der Herr Jesus sagt in seinem Gespräch mit dem Vater, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich hätte auch eigentlich, das erlaubt mir das, dass ich das jetzt nochmal mache. Ich lese nochmal von Vers 1. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und jetzt nochmal diese Worte: Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk, das habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Welches Wort kommt am häufigsten vor? Viktor? Du überrascht mich. Vielleicht hast du recht. Ja, ich war vielleicht zu... Das kann sein. Lass mal die Nebenworte weg. Wie der, die, das und... Danke. Du wolltest mich nur mal prüfen. Ja, also von den Verben, ja, ist es wahrscheinlich das, und den Nomen ist es wahrscheinlich das Wort verherrlichen. Es geht um Verherrlichung. Aber um wessen Verherrlichung? Der Vater verherrlicht den Sohn und der Sohn verherrlicht den Vater. Und das ist das Evangelium, ihr Lieben. Das Evangelium ist nicht einfach nur, jetzt müsst ihr nochmal aufwachen und nochmal einmal hochfahren, das Evangelium ist nicht einfach nur die Eintrittskarte in den Himmel, wie es heute leider Land auf Land ab gepredigt und verkündigt wird. Das ist fast ein Missbrauch am Evangelium und stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Das Evangelium, und das ist für mich ja, eine gute Zusammenfassung, das Evangelium ist der stärkste Ausdruck für das herrliche, gnädige Wesen unseres Herrn. Oder überhaupt für das herrliche Wesen Gottes. Das Evangelium ist nicht einfach nur die Eintrittskarte in den Himmel. Das Evangelium ist der stärkste Ausdruck für das Wesen Gottes. Im Evangelium, David, können du und ich am stärksten erkennen, wie Gott wirklich ist. Weil Gott ist Wort. Er war schon immer Wort. Am Anfang, übrigens auch bevor Zeitalter ewig, war Gott schon Wort. Was mache ich denn mit Worten? Genau das, was ich jetzt tue. Man teilt sich mit. Gott ist ein mitteilender Gott. Er will sich mitteilen. Und er sendet auf zwei Kanälen. Der erste Kanal heißt Schöpfung. Und in der Schöpfung kannst du sehen, Amaryllis, die beim Konfliktlösungsseminar dabei waren, die schmunzeln. Ja, an der Amaryllis kannst du jetzt sehen, wie herrlich Gott ist. In der Schöpfung kannst du das sehen. Aber was kannst du, und jetzt kommt nochmal die Frage, warum? Warum reicht die Schöpfung nicht aus, um das herrliche, gnädige Wesen Gottes tatsächlich mitzuteilen, damit du, David und ich, ihn wirklich anbeten, weil wir uns für ihn begeistern? Warum reicht die Schöpfung nicht aus? Weil die Schöpfung im Grunde genommen einen Teil seines Wesens stark proklamiert. Seine Größe, seine Kreativität, seine Macht, seine Genialität, ja, vieles von dem kann ich in der Schöpfung sehen. Aber wo sehe ich sein Erbarmen, seine Gnade, seine Langmut, dass er mich, Rotz, so lange erträgt? Woran erkenne ich das? Das erkenne ich im Erlösungswerk. Und Gott ist ein mitteilender Gott. Und ich bitte dich, stell heute Morgen einfach mal, vielleicht zum ersten Mal die Frage, nicht was hat es mir gebracht, dass der Jesus ans Kreuz gegangen ist, sondern was hat es dem Herrn Jesus gebracht, dass er ans Kreuz gegangen ist. Weil genau das ist die Frage, die der Herr Jesus hier in dem hohepriesterlichen Gebet bewegt. Und wenn wir uns nicht mehr von unserer Selbstsucht entfernen und mal an die Dreieinigkeit denken, was die miteinander eigentlich hat, darf ich das so ausdrücken, vor Zeitalter ewig, eben diese Verheißung, dann werden wir das Gebet nie verstehen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Er ist ins Fleisch gekommen. Er hat den Gehorsam gezeigt. Er ist gehorsam geworden bis zu diesem Punkt. Jetzt ist der Höhepunkt. Und jetzt sagt er im Vers 5, und nun verherrliche du mich, Vater, mit der Herrlichkeit, die ich schon hatte, ehe die Welt war. Auf was bezieht sich denn das nun? Wisst ihr, was Kommentatoren schreiben? Und Kommentatoren haben nicht immer recht. Die schreiben meistens, naja, das muss doch um die Himmelfahrt gehen. Wann ist denn die Himmelfahrt? Das dauert noch 40 Tage. Der Herr Jesus ist noch nicht mal gestorben. Was passiert denn, wenn du wirklich das zeitlich einordnest, was passiert denn jetzt als nächstes? Die Kreuzigung. Und der Herr Jesus bittet wirklich für diese Kreuzigung und sagt, und nun, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, nicht bevor ich in die Welt gekommen bin, ehe die Welt war. Titus 1, Vers 1 und 2. Versteht? Das Kreuz gibt dem Herrn Jesus die Gelegenheit, das Wesen Gottes für das ganze Universum auf ewig zur Schau zu stellen. Das Kreuz ist wirklich der Brennpunkt, der Schnittpunkt, der Vogelpunkt. Ja, da siehst du die ganze Heiligkeit Gottes, den ganzen Zorn Gottes, aber auch die ganze Liebe, das ganze Erbarmen, die ganze Gnade Gottes. Und nirgendwo kannst du das Wesen Gottes so deutlich sehen wie am Evangelium. Und das ist der Grund, warum sich Gott dieses Evangelium, darf ich so sagen, ausgedacht hat. Der Sündenfall war kein Unfall. Ich kann euch die Theodizee nicht beantworten, wo die Sünde herkommt. Aber eins kann ich euch sagen, der Sündenfall war kein Unfall. Das war Teil des Programms, weil es dem Herrn Jesus die Gelegenheit gegeben hat, das ganze Erbarmen, die ganze Gnade, auch die ganze Heiligkeit, das ganze Wesen Gottes, ein für alle Mal mit ausgebreiteten Händen zur Schau zu stellen. Und er wird in alle Ewigkeit dieses Evangelium zur Schau stellen. Wisst ihr warum? Weil in der ewigen Ordnung ist in der Mitte auf dem Thron nicht ein erhabener Gott, den wir nicht erreichen können, auf 1000 Stufen. In der Mitte ist ein gläsernes Meer mit einem Lamm in der Mitte. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass Gott Geist ist und eigentlich gar keine Form hat, wir ihn nicht wahrnehmen können? Und selbst in der Ewigkeit hat Gott sich entschieden, immer noch optisch wahrnehmbar für uns zu sein, weil wir halt andere Wesen sind. Und wie werden wir Gott auf ewig wahrnehmen? Als Lamm Gottes, das deine und meine Schuld getragen hat. Um dich, David, und mich wirklich für mehr zu begeistern als für uns selber. Nur diese Liebe, die uns am Kreuz entgegenschlägt, die macht mich frei von diesem knechtischen Drang, mich immer wieder selbst zu lieben und mich selbst zu verherrlichen und mich selbst zu verwirklichen. Es geht um viel mehr. Und das war mein kläglicher Versuch heute Morgen, euch klarzumachen, im Evangelium geht es um viel mehr als einfach nur, oh, wir sind ja so toll und das ist die Eintrittskarte in den Himmel und Gott musste ja geradezu sein Leben für uns geben. Überhaupt nicht. Das Evangelium ist der stärkste Ausdruck für das Wesen Gottes. Und ich schließe damit, weil ich habe mir vorgenommen, um die Uhrzeit zu landen. Das Evangelium hat Anwendungen deswegen für alles in unserer Nachfolge. Für alles. Weil es mir hilft, Gott zu verherrlichen. Ja? Paulus sagt zum Beispiel, ob ihr esst oder trinkt, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Selbst in den profansten Dingen, weil das ist die Mitte, die Verherrlichung Gottes. Und dafür ist das Evangelium da. Tut alles zur Verherrlichung Gottes. Viktor, wenn du das nächste Mal isst, dann bete ruhig dafür, aber lass die Augen auf und guck dir genau die Möhren an. Und sag, Vater, danke, dass du aus Dreck, ich weiß nicht, ob du Möhren magst, aber irgendwas magst du. Vielleicht magst du auch einen Steak, soll es geben. Ja. Vater, danke, dass du aus dem Nichts sowas einfach wachsen lässt. Bei der Möhre ist es sogar aus Dreck. Ja, selbst in den profanen Dingen sollen wir Gott verherrlichen. Das ist der Sinn des Ganzen. Dazu hat Gott uns das Evangelium gegeben. Denk mal an Evangelisation. Wisst ihr, was das Wichtigste ist bei der Evangelisation? Nicht einfach nur Bekehrte machen. Wenn wir jetzt den richtigen Blick aufs Evangelium haben, es geht darum, Gott zu verherrlichen, dann wollen wir in der Evangelisation nicht mehr Leute irgendwie ins Reich reinziehen, womöglich noch mit unlauteren Mitteln, indem wir ja, sie noch hofieren und sagen, guck mal, wie wertvoll du bist. Was ist der Auftrag, den wir der Evangelisation zu leisten haben? Geht hin und macht Bekehrte. Geht hin und macht Jünger. Und wie macht man Jünger? Indem er ihnen alles verkündigt, damit sie sich für Gott begeistern und für ihn leben. Das ist der Auftrag. Und dass sie da am Anfang halt zum Glauben kommen, das ist ganz normal. Ja. Ich könnte euch x Beispiele geben. Überall ist die Verherrlichung Gottes der Mittelpunkt, das Evangelium. Ja. Ich bin in der Seelsorge sehr häufig mit jungen Männern unterwegs und da geht es immer um das gleiche Thema, sexuelle Reinheit. Und ihr Lieben, ihr werdet nie zu einem Leben kommen, was von sexueller Reinheit geprägt ist, solange ihr so im Klein-Klein und auf der Horizontalen kämpft. Es ist nämlich ein Anbetungsproblem. Gott hat mir Sexualität zur Verherrlichung seiner selbst gegeben. Das ist keine Übertreibung. Sexualität, praktizierte Sexualität im Schutzraum der Ehe, ist Gottesdienst. Warum? 1. Korinther 7,4, weil ich soll lernen, selbstlos zu dienen. Das ist der Sinn von Sexualität. Und wenn das beide machen, bekommen beide, was sie sich in ihrer Selbstsucht gewünscht haben. Aber wenn ich das mache, was in 1. Korinther 7,4 steht, ich gehöre nicht mir selbst, ich diene dem anderen selbstlos. Das ist göttlich. Das ist eine Reflexion des Evangeliums. Im Evangelium hat Gott uns in Christus selbstlos gedient. Ich komme, nur wenn ich verstehe, es ist ein Anbetungsproblem, dann komme ich wirklich Stück für Stück daraus. Ich muss lernen, mich mehr für Gott zu begeistern. Und dann fällt mir diese hässliche, ja, dreckige, ja, was weiß ich, der Pornografie und des selbstsüchtigen Umgang mit Sexualität, das fällt mir dann ganz automatisch aus der Hand. Versteht ihr, wie groß das Thema ist? Ich sage ohne Übertreibung, was ist der Sinn des Ganzen? Es ist die Verherrlichung Gottes im Evangelium Jesu Christi. Und ich schließe, oder darf ich noch einen Satz sagen? Corona. Was ist denn der Sinn jetzt mit Corona? Soll ich es euch sagen? Die Verherrlichung Gottes. Glaubt ihr, Gott ist irgendwie was entglitten? Meint ihr, wir müssen ihm jetzt sagen, wie er medizinisch oder gesellschaftspolitisch am besten vorgehen soll? Den Eindruck habe ich manchmal, als dass das die Leiter gerade tun. Die stehen auf und wollen erklären, was Gott tatsächlich oder was hier am besten geschehen sollte. Deine Meinung ist gar nicht so wichtig. Die wichtigste Meinung oder die perfekte Meinung zur Corona, das ist überhaupt nicht wichtig. Das hat viel mit Eigennutz und Selbstanbetung zu tun, weil wir ja so schlau sind und wir haben es begriffen. Nee, wisst ihr, was in Corona jetzt wirklich wichtig ist? Die Weisheit Gottes zu zeigen. Und wie zeigt sich die Weisheit Gottes? Nicht durch die besten Argumente, nicht durch rhetorische Geflissenheit und den anderen so richtig in Grund und Boden argumentieren, wie wir das auf YouTube und im Internet die ganze Zeit, selbst von den Leitern dieser Gemeinde Jesu sehen. Das ist nicht die Weisheit. Das ist nicht die Verherrlichung, die Gott sich jetzt wünscht. Wisst ihr, was wirklich wichtig ist? Seine Weisheit zu zeigen. Die ist rein. Die ist friedvoll, die ist milde, die lässt sich was sagen, die ist voller Barmherzigkeit, die ist voller guter Früchte, die ist unparteiisch, die ist ungeheuchelt. Das ist der Maßstab, an dem ihr die Argumentatoren, so nenne ich sie mal, für die ein oder andere Corona-Politik messen solltet. Es geht nicht um Logik, es geht um Charakter. Zeigst du jetzt den Charakter Jesu Christi? Egal wie du glaubst, ist mir völlig egal, ob du rechts außen bist oder links außen bist. Römer 14 müssen wir jetzt zeigen. Du denkst ganz anders über Corona. Ich habe noch nie mit dir geredet. Ja. Aber wenn ich dich trotzdem liebe, obwohl du ganz anders rauskommst bei Maskenpflicht und Impfung, wenn ich dich trotzdem liebe und du auch mich, dann zeigen wir das Wesen Jesu. Es geht um seine Verherrlichung. Ja, er hat Gehorsam gelernt. Er hat sich gedemütigt. Er hat es nicht wie ein Raub festgehalten, Gott gleich zu sein. Das hat Christian mir die Woche gesagt. Das Thema kann man schnell beenden. Bist du wie Christus im Umgang mit Corona? Das ist das Thema jetzt. Aber nicht dieser Eigennutz wieder, David, wo wir uns selbst verherrlichen. Ja, ich bin ja so schlau und ich bin ja so intelligent und ich will sie jetzt alle beglücken. Wir haben gerade wieder eine Maßnahme beschlossen bei uns in der Gemeinde. Prompt kommen E-Mails von der einen Seite und von der anderen Seite. Mit so vielen Argumenten. Total konträr. Und wir sitzen als Älteste mittendrin und denken, Jungs, ihr habt es immer noch nicht verstanden. Und ich schließe noch mit dem letzten. Jüngerschaft, ein Beispiel, das ist wirklich das letzte Beispiel. Jüngerschaft. Um was geht es in der Jüngerschaft? Ich sage euch, ich bin jetzt so lange gläubig und ich habe die ersten bestimmt 10, 13 Jahre so starke Probleme mit dem Thema gehabt. Ich habe immer gehört, ja, wir sollen Jüngerschaft machen, aber keiner hat es irgendwie praktiziert und ich habe es auch nicht verstanden. Wisst ihr warum? Ja klar, weil ich so gestrickt war, das Evangelium ist ja die Eintrittskarte in den Himmel. Ja, dann sind wir ja schon alle gerettet. Was brauchen wir denn jetzt noch? Jüngerschaft. Für was denn? Ist doch schon alles geklärt. Der Sinn des Lebens ist doch schon gefunden. Nein, ist er nicht. Der Sinn des Lebens ist seine Verherrlichung. Und das macht Jüngerschaft. Kolosser 1, Vers 28, das ist einer deiner Lieblingsverse. Wir predigen Christus. Und wir sollen so jeden Menschen vollkommen, also ermahnen und belehren, und so jeden Menschen, Kolosser 1, 28, in Christus darstellen. Warum? Weil das ist die ultimative Verherrlichung. Du warst halt mein Opfer, Viktor. Du hast noch einiges vor dir, so Gott will. Wenn du immer gottseliger wirst, indem du Christus immer ähnlicher wirst, indem du wirklich, und das sage ich mit Bewusstheit, ein kleiner Christus wirst, dann bist du wirklich was zur Freude Gottes. Dann bist du was zu seiner Verherrlichung. Und das, Viktor, ist das Höchste, was ein Mensch überhaupt fassen kann. Es ist nicht das Wohnmobil für 3,5 Millionen. Es ist auch nicht der Lotus oder der Ferrari, der war gar nicht zu bezahlen, ja, den man sich da bei YouTube an ihm ergötzen kann. Es ist auch nicht deine Bildung oder dein Geld oder deine Schönheit oder deine Anerkennung in dieser Gesellschaft. Weißt du, was das Wertvollste ist, das Schönste, was Gott aus dir machen kann, wenn du wie Christus wirst? Das ist die Verherrlichung Gottes und das lese ich jetzt nochmal nach, weil wir lesen den Text nicht mehr. 2. Thessalonicher 1, Vers 11 und 12. Das ist deine Herrlichkeit. Eine Größe, der Mensch hat eine Herrlichkeit. Wann hat er diese Herrlichkeit, David? Wenn wir zwei unserem Wesen nach tatsächlich den Herrn Jesus reflektieren. Das ist die größte Herrlichkeit, die man haben kann. Und da hast du jetzt viel Gelegenheit zu, gerade in diesen bewegten Zeiten. Was ist der Sinn des Ganzen? Seine Verherrlichung. Und du bist einfach nur so mit reingenommen. Du bist der kollateralen Nutzen der Dreieinigkeit in dem Bestreben, sich gegenseitig Ehre zu machen. Aber wir sind nicht die Mitte. Ja, Christus ist die Mitte. Amen. Amen. Dann lasst uns aufstehen und noch miteinander beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir besonders für die Verheißung des Evangeliums, dass du vor Zeitalter ewig innerhalb der Dreieinigkeit verheißen hast. Und wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass es dein höchstes Ansinnen war, den Vater zu verherrlichen. Hab herzlich Dank für diese Gnade, dass wir einfach nur mit reingenommen sind. Und wir bitten dich herzlich, dass du uns hilfst, der Berufung, mit der wir berufen worden sind, würdig zu wandeln. Zu deiner Ehre. Amen.